ARD.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche Charlotte Grieser und
Julia Nestlein. Hi zusammen.
Hi Julia, sag mal, bist du noch so im, jetzt so kurz vor Weihnachten, bist du noch so total im, oh mein Gott, ich brauche für den letzten Drücker noch 1000 Geschenke und bin überhaupt nicht vorbereitet? Oder hast du das schon hinter dir gelassen und bist quasi schon in 24?
In 24 noch nicht, aber das mit den Weihnachtsgeschenken habe ich aufgegeben für dieses Jahr. Also ich bin soweit gepreppt. Wenn ich aber noch was brauchen würde, Leute, auch alle, die ihr zuhört, unsere Fans, wir sind ja beim SWR Podcast Festival dabei. Anfang Februar, am 3.2., 15.30 Uhr, live in Mannheim, machen wir eine Live-Aufzeichnung. Es wäre ja wundervoll, wenn wir uns da sehen würden. Ihr könnt super gerne Tickets verschenken. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Und bringt eure Freunde mit und lasst uns dann einen schönen Abend haben. Das wäre super schön.
Ja.
Also Podcast Festival. Kommt alle. Kommt vorbei. Nächstes Jahr.
Sehr gut. Aber wir bleiben noch mal ganz kurz hier im Hier und Jetzt, im Heute. Was ist dir diese Woche aufgefallen?
Also ich als Dr. Internet und Medienkulturforscher in diesem Podcast musste mich sehr dringend mit Emojis beschäftigen und Artenvielfalt.
Natürlich.
Artenvielfalt natürlich. Unter Emojis. Mhm. Und bei dir?
Artenvielfalt unter oder und?
Unter Emojis.
Interesting. Okay. Kann ich mir noch nicht viel darunter vorstellen. Ich habe diese Woche an meinen hellseherischen Fähigkeiten gearbeitet, Julia.
Okay.
Wir testen das gleich mal.
Okay, ich bin gespannt. wir bewegen uns ja gerne auf der Grenze zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft und sortieren euch das alles ein. Aber beginnen wir doch mal mit etwas, womit jeder und jede was anfangen kann, diesen Emojis eben. Es herrscht nämlich einfach zu wenig Artenvielfalt unter den Emojis, die wir benutzen. Also passt auf. Wenn ihr euch da durchklickt, ne, diese kleinen Bildchen, die ihr verschicken könnt, und wenn ihr da mal so Natur oder Pflanzen und so durchsucht und euch anguckt, diese ganzen Bilder von verschiedenen, ja, weiß nicht, Tannen oder kleinen Ähren oder dann auch so ein Panda oder so, da gibt es ja ganz viel, da werdet ihr merken, einige Gruppen von Tieren und Pflanzen sind stark unterrepräsentiert und andere sind überrepräsentiert.
Und er hat sich. Lass mich mal kurz überlegen.
Ja.
Darf ich raten?
Ja,
Säugetiere sind bestimmt überrepräsentiert.
Absolut richtig.
Und wahrscheinlich Insekten nicht so viele.
Ja, ja.
Und bei den Pflanzen, ja, wahrscheinlich gibt es keine Algen oder so. Gibt es Algen?
Das müsste ich nachgucken. Es gibt auf jeden Fall nur genau einen Pilz. Weißt du, welcher es ist?
Na, entweder ein Champignon oder ein Fliegenpilz.
Fliegenpilz, Amanita muscaria. Und es gibt genau ein Bakterium. Rate mal, welches das sein könnte?
Corona. Ach nee, Corona ist ein Virus. Bakterium, warte. E. coli.
Exakt.
Das Einzige, was jeder kennt, das Einzige, was mir einfällt.
Ja, also es ist ein bisschen enttäuschend. Auf jeden Fall hat sich eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengesetzt und ein Paper dazu verfasst. Und sich mal angeguckt, wie hat sich die Artenvielfalt der Emojis entwickelt, wie ist denn da die Verteilung? Und die haben das so richtig schön auch mit so Graphen gemacht, ne? Also so viele Chordata, ne? Also Chordata sind ja, da sind Manteltiere drin, Schädellose und Wirbeltiere, also so, ich sag mal, da sind wir auch. Das sind so und so viele, dann Arthropoden sind so und so viele, das sind Spinnentiere, Krebstiere, Tausendfüßer und so weiter und noch andere. Und da sieht man schon, also tatsächlich existieren natürlich viel mehr Spinnentiere, Krebstiere, Tausendfüßer und so weiter als irgendwie zum Beispiel Wirbeltiere. Aber in der Emoji-Verteilung ist es eben genau andersrum. Und die sagen, Leute, Emojis sind so sehr mit unserer Kommunikation und unserer Emotion verbunden. Und wenn diese Tiere aus unserem kulturellen und visuellen Gedächtnis verschwinden, ne, dann ist es ja, also dann verschwinden sie noch viel eher vielleicht, weil wir gar nicht die Aufmerksamkeit haben für diese Artenvielfalt, auch aus der realen Welt. Die sagen, Leute, wir müssen auch unter Emojis mehr Vielfalt zulassen und Bilder haben.
Ja, also komm, das kann ich jetzt schon so aus so wissenschaftlicher Sicht, wahrscheinlich sind das Leute, die ein großes Fable für Nicht-Säugetiere, sag ich mal, haben. Aber
ich glaube auch.
Also das kann ich schon verstehen und Artenschutz und so, aber andererseits muss man ja auch mal sagen, worüber kommunizieren wir? Denn wir sind ja die Säugetiere und wir kommunizieren halt über Dinge, die uns sowieso näher sind. Und ich diskutiere sehr selten, also manchmal mit Aeneas, aber sonst sehr selten über Einzelne.
Ja, das ist korrekt.
So. Und also in meinen Chats, ich weiß nicht, ob ich das Bakterium schon mal benutzt habe. Und ich habe auch nicht so das Bedürfnis, ganz viele zu haben. Also es ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, dass mir die fehlen. Dir?
Ja, also an dieser, ich sag mal, an dieser Relevanz des Themas, da kann man bestimmt noch mal ein bisschen dran rumdiskutieren, aber dennoch ist es, finde finde ich schon interessant. Die haben 92 Tiere ausgemacht, 16 Pflanzen, eben einen Pilz und einen Mikroorganismus, haben wir ja schon. Okay. Und eben Wirbeltiere, krass überrepräsentiert, Gliederfüßer schwach. Und ja, einige Tiere, das muss man auch sagen, sind nur ganz vage zu erkennen. Zum Beispiel Fisch oder Vögel, die kann man nicht richtig einer Art zuordnen. Ne? Da sagen sie auch, da könnte man noch ein bisschen nachschärfen.
Ja, okay, das ist natürlich jetzt auch so für Hobby-Ornithologen, wenn es gibt nur eine Taube und irgendwas, was irgendwie vogelig aussieht, ne? Aber sonst.
Ja, also bestimmte Zielgruppen werden da einfach nicht ordentlich angesprochen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und die sind nicht richtig repräsentiert. Und diese Tiere sind nicht das Einzige, was schon untersucht wurde. Schau dir mal die Planeten an. Welcher Planet, wenn du Planet eintippst in deinem Handy, was kommt da raus, Charlotte?
Okay, warte, ich mach das jetzt sofort.
Mach das mal.
Kurz gucken. Also ich meine, ich lehne mich aus dem Fenster und sage die Erde.
Da könntest du einer heißen Sache auf der Spur sein. Es sind zwei Planeten, die man finden kann.
Ja, warte, wo sind sie denn?
Ja, du kannst einfach Planet eintippen. Ja, du musst nicht scrollen.
Erde und? Oh, bestimmt Jupiter, oder?
Ich gucke jetzt Saturn. Erde und Saturn.
Natürlich, Ringe.
Ja, ich muss sagen, also Saturn, der kann halt irgendwie gar nichts. Nur weil er Ringe hat, ist der jetzt da repräsentiert. Es ist ein bisschen. Also
es ist nicht dein Lieblingsplanet, ne?
Es ist nicht mein Lieblingsplanet. Zu meinem Lieblingsplaneten kommen wir noch am Ende der Folge.
Oh, gut, gut.
Aber da haben mehrere Leute sich schon mal geäußert und haben mal geguckt, wie realistisch ist denn überhaupt der Saturn zum Beispiel dargestellt oder der Mond? Und da finde ich total interessant, dass. Also, weil Emojis sehen ja je nach Plattform oder Gerät, was du benutzt, anders aus. Mhm. Und der Winkel von 26,7 Grad ist teilweise falsch dargestellt. Und auch die Atmosphäre des Saturn ist teilweise nicht richtig gemacht. Und er hat zum
das
Beispiel
ist ja
mal
unmöglich.
Der frühere NASA-Wissenschaftler, der ist jetzt bei der japanischen Weltraumagentur, James O. Donagh, der hat sich das angeguckt und sagt, das wissenschaftlich akkurateste Saturn-Emoji hat WhatsApp. Und das Schlechteste hat Twitter, also X. Und beim Mond ist es ähnlich. Also da ist es teilweise ganz wild, die Farbe natürlich ganz daneben. Denn viele haben auch ganz, völlig unwissenschaftlich die Krater und so hingemalt. Hier gewinnt auch WhatsApp und einige versuchen offensichtlich gar nicht erst in irgendeiner Richtung wissenschaftlich korrekt zu sein. Google zum Beispiel, Microsoft, auch da wieder Twitter, X, Mozilla. Das geht völlig, also da geht gar nicht, Leute, geht gar nicht.
Okay, also wenn wir das nächste Mal überlegen müssen, welchen Messenger verwende ich, dann gehe ich danach, wo die Planeten am besten dargestellt sind.
Genau, es gibt natürlich ganz viele andere tolle Messenger auch. Ne? Wir sind hier ja immer noch in der ARD-Audiothek. Aber ja, bei WhatsApp seid ihr wohl ganz, also wenn ihr mit euren WissenschaftlerInnen, Freundinnen kommuniziert, wäre das der Messenger, der am ehesten wissenschaftlich korrekte Darstellungsformen benutzt. Aber ich meine, wir können natürlich auch was dagegen tun jetzt. Ne? Man kann ja Emojis einreichen, wenn euch ein bestimmter Pilz oder eine Vogelart am Herzen liegt. Man kann dabei Unicode, heißt das glaube ich, einreichen. Es gibt auch eine Liste, mit denen die aktuell geprüft werden. Richtet sich dann wohl am Ende auch danach, was viel gegoogelt wird oder gesucht wird in Suchmaschinen. Das heißt, also wir könnten das ja auch künstlich herstellen, die Nachfrage.
Okay, komm Julia, wir verabreden jetzt, was wir versuchen durchzukriegen und alle FaktabhörerInnen können uns helfen. Was hättest du gerne? Welches Emoji möchtest du?
Boah, da erwischte mich jetzt. Was hätte ich gerne? Warte mal, also gibt es denn die Taube schon? Weil Taube ist ja bei uns
oder auch
Sina sehr am Start. Sicher?
Tauben gibt es, ja.
Ich guck mal
also
kurz.
Zumindest bei einem Messenger, den ich benutze.
Taube. Ja, aber das ist nur so eine Friedenstaube.
Nee, ich habe, also bei mir gibt es auch so einen Vogelkopf, der sieht sehr taubig aus.
Okay. Boah, was könnten wir denn machen? Ihr könnt uns natürlich auch mal eure Vorschläge schicken, ne? Vielleicht,
ja, bitte.
Vielleicht gibt es irgendwas, was wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, worüber wir oft reden oder was ich super anbieten würde. Faktab@swr.de. Unsere Postfächer sind immer offen, unsere Instagram-Postfächer auch. Haut raus, vielleicht finden wir da was Schönes und vielleicht können wir mit der Faktab Army ist vielleicht nicht das richtige Wort in dem Kontext, aber mit allen Faktab-Höris ein neues Emoji erschaffen.
Und wenn es ein Einzeller soll, das Kabelbakterium ist die Mikrobe des Jahres 2024.
Stimmt.
Also Julia, ich habe dir ja versprochen, dass ich an meinen hellseherischen Fähigkeiten gearbeitet habe.
Yes, do it.
Wenn du mir sagst, wann du Geburtstag hast, dann kann ich dir sagen, wann deine Mutter Geburtstag hat.
Okay, ich habe Ende September Geburtstag.
Okay, das heißt, deine Mutter hat auch im September Geburtstag oder im August oder im Oktober.
Falsch, sie hat im Juli Geburtstag.
Okay. Ja, hat also offensichtlich nicht so gut geklappt. Statistik hätte meine neue beste Freundin werden können, das war wohl nichts. Okay, worauf will ich hinaus? Forschende aus Spanien und Frankreich haben untersucht, ob sich die Geburtsmonate von Müttern und ihren Kindern gleichen. So, in deinem Fall ist es jetzt nicht so. Nee. Aber das statistische Ergebnis ist ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im gleichen Monat wie deine Mutter Geburtstag hast, ist fast 5% höher, als dass es ein anderer Monat ist.
Ja, okay, Moment mal, aber sorry, wenn man in Statistiken lange genug sucht, findet man bei allem eine Korrelation.
Ja, das stimmt. Aber also ich habe diese Schlagzeile gelesen. Ja, es ist wahrscheinlich, dass du im gleichen Monat Geburtstag hast wie deine Mutter. Und ich dachte so, hä, what? Und ich muss sagen, ich bin schon in der Einleitung der Studie, da hatte ich so einen Julianesken Moment.
Okay.
In ein Studien-Rabbit Hole gefallen. Dann ich kenne das von dir, dass du so anfängst mit einer und dann, ja, und dann habe ich noch die Studie gelesen, dann habe ich noch die Studie gefunden, ja, dann habe ich noch das gelesen.
Passiert manchmal.
So ungefähr ist es mir gegangen. Da gingen in dem Einstieg schon ein paar neue Fässer auf. Also, einmal kurz dazu, was diese Studie gemacht hat. Die haben, wie gesagt, geguckt, wie ist es wahrscheinlicher, dass du im gleichen Monat Geburtstag hast oder zumindest zur gleichen Jahreszeit wie deine Eltern. Dass es der gleiche Monat ist wie deine Mutter, ist 4,6%. Dass es der gleiche ist wie bei deinem Vater, ist 2%.
Okay.
Und das fand ich total crazy, dass du im gleichen Monat Geburtstag hast wie deine Geschwister, da ist die Wahrscheinlichkeit über 12% höher, als dass es ein anderer Monat ist.
Moment mal, also hol mich mal kurz in der Statistik ab, vielleicht hat jetzt auch gerade mein Gehirn einen Knoten, aber ist nicht, wenn du um Monate gehst, einfach 100 durch 12 diese Wahrscheinlichkeit immer da?
Genau, aber du hast eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es der gleiche Monat ist.
Okay.
Also als dass es einer von den anderen 11 Monaten ist.
Okay, ja, ich glaube, ich habe es verstanden.
Also alles in allem kann man sagen, Familienmitglieder haben oft in der gleichen Jahreszeit Geburtstag und zwar stabil über Generationen. So.
Okay, aber warum?
Ja, genau, das ist doch die Frage, die einen interessiert und das haben sie wieder nicht rausgefunden.
Okay.
Ja.
Haben vielleicht die Frauen einen ähnlichen Biorhythmus, dass sie zu ähnlichen Zeiten am besten fruchtbar?
Ja, also das ist so eins, was man untersucht hat. Vielleicht können wir einen Schritt zurückgehen. Es gibt Häufungen, wann mehr Menschen Geburtstag haben. Du bist eigentlich so ganz
Ende
gut dabei.
September, ich sag's dir, so viele, oder?
Ja, also der häufigste Tag, an dem Menschen Geburtstag haben, ist der 16.9. Aber so insgesamt Mitte September bis Anfang Oktober, da werden bis zu 15% mehr Kinder geboren. Und im September wirklich die meisten pro Tag, kann man sagen.
Zufällig aber so 9 Monate nach Weihnachten.
Richtig, das liegt natürlich nahe, sich zu überlegen, naja, okay, was war denn da irgendwie so 40 Wochen vorher? Genau, da ist so Weihnachten, vielleicht zu Hause einkuscheln, ein bisschen mehr Familienplanung, vielleicht hat man auch etwas mehr Zeit oder so.
Ja.
Interessanterweise hat sich das verschoben. So in den 60er, 70ern war es noch so, dass die meisten Kinder statistisch gesehen im Ende Februar, Anfang März geboren wurden. Das heißt, eher so Frühlingsgefühle. Ende Mai, Anfang Juni war so die Hochzeit der Zeugung von Kindern.
Aha.
Und das passt dazu, dass sexuelle Aktivität tatsächlich saisonal ist. Also wenn es wärmer ist, wenn mehr Licht ist und so, ist auch mehr Nahrung verfügbar, dann steigt so im Frühjahr wirklich die sexuelle Aktivität, auch in Deutschland, das kann man messen. Und,
wie messt man das genau? Im Abwasser oder was? Also wie jetzt halt bei Corona, ne? Aber woher? Also,
ich glaube durch Befragungen.
Befragungen zu Sex wissen wir alle, wie groß da der Fehlerraum ist. Aber gut, wir lassen es mal durchgehen.
Wir lassen es mal durchgehen. Also auf jeden Fall, jetzt kannst du halt verhüten. In den 60ern hattest du die Pille noch nicht. So, das heißt, da, wo die, wenn die Leute mehr Sex hatten, sind die Personen mit Uterus eher schwanger geworden. Und jetzt kannst du halt sagen, ja, okay, ich plane das vielleicht ein bisschen mehr. So.
Okay, fair.
Also, ne? Obacht vor den Weihnachtsferien, Leute, falls ihr gerade Familienplanung in die eine oder andere Richtung betreibt. Aber dann, wie gesagt, ich bin ja in so ein Rabbit Hole gefallen. Dein Geburtsmonat steht mit so vielen Dingen in Zusammenhang, zum Beispiel mit deiner Fertilität, also wann du am ehesten schwanger wirst und dementsprechend ein Kind bekommst.
Bitte?
Ja, mit deiner Lebenserwartung, mit der Wahrscheinlichkeit, irgendwelche Krankheiten zu bekommen. Es ist total verrückt, aber kein Mensch weiß, warum. Das ist echt ein bisschen traurig.
Ah, stimmt, ja, das mit dieser Lebenserwartung wegen Verfügbarkeit von Essen in der Schwangerschaft. Ja. Aber das ist auch heute, ne, das ist sehr umstritten.
Genau, weil heute ist nicht es so, ja, also ne, wir reden auch nur von der nördlichen Hemisphäre, wir reden ja von Industrienationen,
ja,
ist ja klar, ne? Also ja, wir reden jetzt nicht von weltweit vergleichbaren Faktoren.
Aber das ist schon crazy, also manchmal habe ich ja dann doch so einen kurzen Hang, kurz mal an so Astrologie-Zeug und so Monatszeug zu glauben. Auch an so Mondphasen und so weiter, ne? Nachdem ich auf einer Straußenfarm gearbeitet habe und die Straußen nur Eier gelegt haben, wenn zunehmender Mond war oder so. Naja, wie auch immer. Manchmal denke ich, vielleicht ist doch was dran. Aber dann kommt mein wissenschaftlich-analytischer Teil meines Gehirns wieder und sagt, nee, da ist nichts dran.
Das kann nicht sein. Also ich habe auf jeden Fall bei meiner Familie jetzt über 4 Generationen, die gerade leben, mal geguckt. Und es gibt tatsächlich eine Häufung von Geburtstagen im Juni, Juli und aha, im Oktober, November. So. Also das okay heißt, wenn ihr Lust habt, nehmt euch mal Stift und Zettel und guckt mal, ja, wie das bei euch in der Familie ist, ob es da vielleicht diese Korrelation auch gibt.
Wir schauen nach Rostock zu unseren Freundinnen und Freunden im Norden. Da gibt es eine große Baustelle am Rathaus gerade. Alle Mainzerinnen und Mainzer fühlen das gerade. Da ist auch eine sehr große Baustelle am Rathaus. Wann ist das eigentlich?
Okay, jetzt bin ich gespannt, wie du zur Wissenschaft kommst.
Auf jeden Fall. Da gibt es jetzt einen spektakulären Fund von Archäologinnen und Archäologen. Und zwar ein eigentlich eher unscheinbar wirkendes Stück Metall. Es ist so zusammengerollt gewesen aus Blei. Ich würde sagen, es war vielleicht so 7 Zentimeter lang, vielleicht so 3 Zentimeter hoch. Und das ganze Ding ist ein Fluchtäfelchen aus dem 15. Jahrhundert.
Ein was?
Fluchtäfelchen, das heißt, die wollten jemanden verfluchen damit. Das ist so wie so ein Hasskommentar, den man heute ins Internet schreibt. Hat man früher sich sehr viel Zeit genommen und in, was waren es, gotischen Minuskeln einen bösen Spruch draufgeschrieben. Ich versuche das mal vorzulesen. Da steht Satanas Talike Belzebuk Hinrik Berit. Was heißt das? Wahrscheinlich.
Also ich habe Satanas und Belzebub gehört, also genau, der Teufel.
Genau, Satan, Talike, Belzebub, Heinrich Berit. Da kommen sehr viele Namen drin vor. Wir können auf jeden Fall auch mal ein Foto unten verlinken oder ich auch in der Insta-Story. Also vermutlich, Talike ist ja ein Vorname für eine Frau. Ich kenne sogar eine Talike. Und Heinrich sollten wahrscheinlich es mit den Teufeln Satan, Belzebub und Berit zu tun bekommen. Vielleicht waren Talike und Heinrich zusammen. Jemand wollte sie trennen. Vielleicht war jemand eifersüchtig, vielleicht waren Talike und Heinrich die Vermieter, haben wegen Eigenbedarf gekündigt, man weiß es nicht. Es war jemand auf jeden Fall sehr sauer. Ich hatte jetzt eine kurze Irritation mit diesen ganzen Teufeln. Wir bewegen uns jetzt hier schon wieder vom Terrain der evidenzbasierten Wissenschaft weg, aber ich meine, Bibelwissenschaft ist ja auch eine Wissenschaft. Ich habe mal so mich mit Teufeln kurz beschäftigt. Wen gibt es da eigentlich und wie heißen die? Ich hole euch mal
viele,
kurz alle
oder?
Ab. Also auf jeden Fall, laut Bibel sind Satan, Luzifer und Beelzebub dieselbe Person.
Mhm.
Beelzebub ist der Oberstteufel und Baal Berit, also diese Berit oder dieser Berit, der da vorkommt, ist wohl eine kanaanäische gute Gottheit, die aber im Zuge der Christianisierung dann zu einem Dämon wurde. Ne? Also man hat diese bereits bestehen. So, ich bin jetzt keine Bibelwissenschaftlerin, aber ich habe mich wirklich gefragt, warum ausgerechnet diese drei und wie hängen die zusammen? Also es gibt die wohl alle und ich war zusätzlich noch irritiert, weil ich auch eine Berit kenne. Das ist heute
ja,
auch ein Vorname,
aber
genauso wie Talike. Also nun, aber also warum ist das so spektakulär, dass dieses kleine Fluchtäfelchen, wer auch immer damit verflucht wurde, gefunden wurde? Solche Täfelchen kennt man bisher nämlich eher aus der Antike nur. Und dass jetzt sowas im 15. Jahrhundert zugeordnet werden kann, das ist schon besonders. Das ist eigentlich, das ist einfach sehr, sehr selten. Und was ich natürlich sehr passend fand für Fakt ab, wo wurde es gefunden? In dieser Baustelle, in einer ehemaligen Latrine. Natürlich.
Okay, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Also, dieses Fluchtäfelchen, da schreibe ich dann also drauf, ich möchte X und Y verfluchen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, was mache ich damit? Ist das wie so eine Voodoo-Puppe, dass ich das behalte? Oder, also mein sehr eingeschränktes Wissen über Voodoo, Entschuldigung. Oder du sagst in einer Latrine.
Genau.
Was mache ich
damit? Das habe ich mich auch gefragt, so kulturwissenschaftlich. Ist es so, wie dass man heute versehentlich sein Handy im Klo versenkt? Hat man dann, war das früher, ist dieses Fluchtäfelchen versehentlich aus der Hosentasche gefallen? Man dachte sich, oh shit, hole ich es jetzt noch raus? Oder habe ich eine Fluchtäfelchenversicherung? Was mache ich damit? Aber es wurde vermutlich extra in dieses Klo geworfen, weil auch schon in der Antike wurden so Fluchttäfelchen möglichst irgendwo versteckt, wo sie gar nicht zu finden waren, weil die Verfluchten sollten ja nicht davon wissen, dass sie verflucht werden. Und dieser Fluch soll sich ja in aller Ruhe entfalten können und auf so einem stillen Örtchen. Das ist natürlich der ideale Ort.
Zeit. Okay, das heißt, es muss in der Nähe der zu verfluchenden Personen platziert werden.
Vielleicht, auf jeden Fall versteckt. Sie sollen es auf jeden Fall nicht finden. Aber also in der Nähe würde ja irgendwie Sinn ergeben, aber das, ja, weiß ich jetzt nicht so sicher. Naja. Aber also dieses Fluchen, das ist ja wirklich eine kulturelle Praxis, die so ausgeprägt ist und die ja auch, also eine schmerzlindernd ist Fluchen ja auch, oder ich weiß nicht, psychologisch, also kannst du da bestimmt noch einiges zu sagen.
Schmerzlindernd, es gibt so eine ganz, also es gibt ja Fluchen und Verfluchen, das ja, ist ja okay. Quasi so zwei verschiedene Sachen. Also Fluchen, ne, wenn ich jetzt ach du Scheiße sage oder jemanden beschimpfe oder so, dann ist das, kann man sagen, das ist wie so eine Eskalationsstufe, ne? Also erstmal ärgere ich mich. Und dann fange ich an zu schimpfen oder zu fluchen und das kann vielleicht schon den Dampf ablassen, jetzt mal so ganz flach gesagt, bevor ich handgreiflich werde oder so. Ne?
Ah, okay.
Und dann kann ich ja auch, ich kann ja Personen beschimpfen oder ich kann ja einfach nur so vor mich hinschimpfen. So, fuck, oh, mir ist was runtergefallen oder oh, so eine Scheiße, heute läuft alles wieder total schlecht. Und verfluchen ist ja tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Und damit können wir eine Art von Selbstwirksamkeit herstellen. Also wenn ich jemanden verfluche, dann übernehme ich sozusagen Macht über Personen oder ein Ereignis, denen oder dem gegenüber ich normalerweise machtlos bin. Also du hast gerade schon vorgeschlagen, vielleicht waren es, war das irgendwie ein Paar, diese beiden, Thaleke und Heinrich oder Heinrich. Und jemand war eifersüchtig. So, das ist wäre so ein Classic, zu sagen, ah, ich will das, ich möchte die Partnerin, den Partner der anderen Person eigentlich lieber für mich haben und dann verfluche ich diese Person und vielleicht werde ich die dann los, die ich da nicht mehr drin haben möchte in diesem Beziehungskontext. Und das ist ja etwas, wenn jetzt andere Leute zusammen sind, das ist ja was, und ich finde das nicht gut, da habe ich ja keine Macht drüber, da kann ich überhaupt nichts machen eigentlich. Und indem ich die andere Person, die ich scheiße finde, verfluche, bekomme ich eine gewisse Art von Kontrolle über die Situation. So.
Ja, das ist ja oft, ne, in so Momenten des Kontrollverlusts, dass man dann eben sich irgendeinen Coping-Mechanismus sucht, um wieder das Gefühl von Kontrolle zu haben.
Genau, und das ist, ne, also das funktioniert halt im Kontext von magischem Denken. Und das hört sich alles immer so an wie, ja, ja, antike Mittelalter, man glaubt irgendwie an komisches Zeug. Aber das ist gar nicht so. Ich habe auch noch mal ein bisschen neulich darüber was gelesen. Das nimmt tatsächlich in unserer heutigen Zeit etwas ab durch die Verstädterung. Und das hat damit zu tun, dass Verfluchen nur in Face-to-Face-Interaktionen sozusagen funktioniert. Also du musst die Personen irgendwie gut kennen, so, und in deren Nähe sein. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie auf dem Dorf wohnst, dann kannst du viel eher was ausrichten, in Anführungszeichen, gegen eine andere Person. Also im Prinzip ist es so eine Art Mobbing, weil du schiebst ja vielleicht kein Fluchtäfelchen mehr irgendwo hin, ja, oder verteilst den bösen Blick oder hackst irgendwie, sondern du schneidest die Person, du guckst die böse an. Du redest vielleicht hinter deren Rücken oder so. Das heißt, das ist auch eine Art von Verfluchen sozusagen, so eine moderne Art von Verfluchen. Und das ist ja eigentlich Mobbing. Und das funktioniert aber auch nur in einem Kontext, wo sich die Personen, die irgendwie beteiligt sind, gut kennen.
Ja, okay. Frag mal alle Menschen, die die Internethass ausgesetzt sind. Die werden vielleicht was anderes sagen. Aber
ja, das ist vielleicht kein Verfluchen. Ne? Also ich meinte damit nicht, dass Mobbing nur in diesem Kontext funktioniert. Das ist ja leider nicht so. Aber also das war so eine kulturanthropologische Erklärung dafür, dass es heute eigentlich auch noch so eine Art Verfluchen gibt.
Interessant. Okay, aber Charlotte, dann heißt es, dass diese Person, die dieses Fluchtäfelchen geritzt hat, erstmal durch den Akt des Ritzens und wie sauer die Person war und das rein hat schon mal Dampf abgelassen. Und dann konnte die Person auch noch sich selbst wirksam fühlen, weil sie dann dieses Fluchtäfelchen in die Latrine geworfen hat. Und jetzt konnte sie was tun gegen die Situation.
Du hast ja eben übrigens auch schon gesagt, dass Fluchen Schmerzen lindert. Da gibt es dieses berühmte Experiment mit dem Eisbad, ne? Das meinst du wahrscheinlich. Genau, dieses Leute mussten ihre Hand in so einen Kübel mit Eiswasser stecken und das tut ja weh. Und wer fluchen durfte dabei, also vor sich hin schimpfend wie ein Rohrspatz, ich mag den Ausdruck, hat es rund 40 Sekunden länger ausgehalten als Leute, die das nicht durften. Tatsächlich wirkt dieses Fluchen dann schmerzlindernd, wie du gesagt hast. Und ich habe auch noch mal gelesen, dass man in unterschiedlichen Sprachen natürlich irgendwie unterschiedliche Kontexte hat zum Fluchen. Also das Deutsche ist eine sehr anale Fluchsprache.
Ja.
Ne? Mm. Im Russischen habe ich gelesen, wird eher sexuell geflucht. Mm. Und also ich kenne es so, im Spanischen wird sehr religiös geflucht. Also man verflucht irgendwie Gott und die Kirche und die heilige Jungfrau und so. Das liebe ich auch sehr.
Ja, ich da habe ich mal drüber gesprochen mit Mirko Trotschmann, als der, also Mr. Listen to Go, als der bei uns zu Gast war. Da haben wir uns nämlich auch angeguckt. Es richtet sich immer nach den größten Tabus in einer Kultur. Und in Spanien ist offensichtlich die Religion noch sehr präsent. Da gibt es wirklich schöne Flüche. Hast du gerade einen so parat?
Ja, mein Lieblingsfluch auf Spanisch ist Me cago en la puta virgen. Also ich scheiße auf die Hurenjungfrau Maria. Das ist natürlich eventuell nicht so ganz sinnvoll, aber es ist ein toller Fluch auf jeden Fall.
Merke ich mir.
So, bevor die Folge jetzt vorbei ist, Julia, was war nochmal dein Lieblingsplanet?
Also, Leute, die Fakt abhören, schon seit langer Zeit wissen, dass Sinas und mein Lieblingsplanet Uranus ist oder Uranus, weil der so eine schöne Farbe hat. Aber lange Zeit war es bei mir auch Jupiter, weil der hat so viele Monde, 92, und er ist so groß, ist so ein sanfter Riese und er hat dann so einen kleinen Punkt, den mochte ich immer sehr gern und er ist relativ hell, das heißt, man kann ihn relativ gut beobachten. Also als Kind mit dem Teleskop war das immer sehr schön. Und ich weiß aber, was ich euch allen zu Weihnachten schenke. Man kann nämlich seinen Namen zum Jupitermond zu Europa schicken mit einer NASA-Mission. Oktober 2024 geht's los, ja, 2030 wollen sie da sein. Und dieser Mond, also Europas, ist einer der vier größten, hat auch Galileo Galilei, als er durch das erste Fernrohr blickte, entdeckt und so weiter. Ganz toller Mond. Und der ist so besonders, weil der hat so, also er sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie so eine rostige Kugel, auf der Eis drauf ist. Also so braun und dann aber auch so weiß. Und weil er eben so viel Eis drauf ist, unten drunter ist flüssiges Wasser und da könnte eben Leben entstanden sein. Deswegen will man sich dieses Ding genauer angucken. Und diese Raumsonde heißt Clipper, die da hinfliegt, 6 Jahre lang. Und da soll eben 100.000 eingravierte Namen mitfliegen und irgendwie noch ein Gedicht und so weiter.
Auf Fluchtäfelchen eingraviert.
Hoffe ich nicht. Wen willst du auf dem Mond verfluchen?
Naja, wenn er Leben ist, who knows?
schon mal in eiligem, vorausschauenden, ja. Auf jeden Fall, ich glaube, das könnte ich euch allen schenken. Einmal Sina Kürz, Ineas Roch, Charlotte Krieser. Mein Name ist schon drauf, ich habe das schon vor ein paar Wochen gemacht. Jo, so als kleines Weihnachtsgeschenk, vielleicht noch Fakt ab irgendwie reinschmuggeln. Oder auch ihr, ne, zu Hause, kurzfristiges Weihnachtsgeschenk könnt ihr doch verschicken. ich habe deinen Namen auf die Sonde gravieren lassen, die in ein paar Jahren dann irgendwann da ist. Das finde ich schon irgendwie süß. Ich habe direkt an euch alle gedacht.
Das hört sich toll an. Dann war's das für diese Woche, Fakt ab. Wir packen euch auf jeden Fall alle möglichen Links in die Shownotes und lustige Fotos von Fluchtäfelchen. Und dann euch allen schöne Feiertage.
Ja, schöne Geschenke, liebe Leute unterm Baum. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir machen keine Pause, aber genießt die Tage. Hoffentlich habt ihr frei. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und wenn ihr an den Feiertagen oder zwischen den Feiertagen Zeit habt, euch noch was zum Hören und zum Sehen reinzuziehen, dann hätten wir einen besonderen Tipp für euch. Unser Kollege Nils Dams ist Korrespondent in San Francisco und der war schon jede Menge im Silicon Valley unterwegs. Jetzt gibt es seine Doku in der ARD-Mediathek, Künstliche Intelligenz besser als wir. Er hat mit Fragezeichen natürlich, er hat mit Startup-Gründern gesprochen, bei denen ist der Optimismus für die schöne neue Zukunft mit KI quasi grenzenlos. Und auf der anderen Seite Hollywood-SchauspielerInnen zum Beispiel, die große Angst haben, dass ihre Jobs bald durch KI ersetzt werden. Und Nils war auch bei unseren KollegInnen vom KI-Podcast zu Gast und hat mit ihnen dann darüber gesprochen, was denn den KI-Standort Deutschland von dem USA unterscheidet und ob wir hier auch ganz dringend ein Silicon Valley brauchen. Den KI-Podcast findet ihr jeden Dienstag neu in der ARD-Audiothek.